DW Menschen und Märkte.
Russisches Gas und erneuerbare Energien. Steigende Preise und die gemeinsame Sache. Wiederaufbau und anhaltende Zerstörung. Das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem DW Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Deutschland erhält von Russland derzeit weniger Gas als üblich. Momentan strömen nur rund 40% der normalen Gasmenge durch die Pipeline Nord Stream 1. In der kommenden Woche wird die Pipeline planmäßig gewartet, dann werden die Lieferungen ganz eingestellt. Der Düsseldorfer Energieversorger Uniper, der früher zu E.ON gehörte, ist darüber bereits in Schieflage geraten. Er muss deutlich mehr für Gas ausgeben als früher, kann die Preise wegen langlaufender Verträge aber nicht uneingeschränkt an seine Kunden weitergeben. Eine Pleite würde die ohnehin angespannte Lage am deutschen Energiemarkt noch verschärfen. Die Bundesregierung will Firmen wie Uniper deshalb helfen und sich notfalls auch an ihnen beteiligen und plant dafür eine Gesetzesänderung. Marcel Heberlein.
Mit dem Gesetz soll der Staat die Möglichkeit bekommen, Energieunternehmen finanziell unter die Arme zu greifen und auch direkt einzusteigen. Vorbild ist die Rettung der Lufthansa während der Corona-Krise. Jetzt geht es vor allem um den großen deutschen Gaseinkäufer Uniper. Der steckt in finanziellen Schwierigkeiten, weil Russland seine Gaslieferungen deutlich gedrosselt hat. Dadurch muss Uniper zu viel höheren Preisen Gas am Markt nachkaufen, kann die hohen Preise aber nicht an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben, weil die meisten noch alte Verträge haben. Ob und wie der Staat Uniper hilft, steht noch nicht fest. Die Regierung will verhindern, dass Gasunternehmen wie Uniper pleite gehen und das eine wirtschaftliche Kettenreaktion auslöst. Mit der Gesetzesänderung schafft die Regierung auch die Grundlage, um höhere Gaspreise gleichmäßiger auf Verbraucherinnen und Verbraucher umzulegen. Noch hängt es vom jeweiligen Gasanbieter ab, wie stark die Preise erhöht werden. In Zukunft könnten dann alle denselben Anstieg auf der Rechnung haben. Ob das wirklich so kommen soll, hat die Regierung aber noch nicht entschieden. Das Gesetz soll erstmal nur mehr Handlungsoptionen schaffen. Der Gasmangel in Deutschland könnte sich bald nochmal verschärfen. Wie jedes Jahr gibt's ab kommender Woche Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1 Pipeline. Und die Bundesnetzagentur befürchtet, dass Russland den Gashahn danach gar nicht wieder aufdreht.
Angesichts steigender Energiepreise und der großen Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas dreht sich in der Politik gerade alles um Schadensbegrenzung. Das hat auch Folgen für die geplante Energiewende, also die Umstellung der Wirtschaft von fossilen Energieformen auf erneuerbare. Dass grüne Energie wie Windkraft ausgebaut werden soll, war bereits beschlossen. Einige Streitpunkte über das Wie hat die Ampelkoalition heute ausgeräumt und die Grünen mussten dabei auch einige Kröten schlucken. Björn Dacke.
Etwa 600 Seiten umfassen die verschiedenen Energiepakete der Ampel. Das Wichtigste darin, das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz. Die Bundesregierung verpflichtet die Länder, in den nächsten 10 Jahren eine bestimmte Fläche für Windräder auszuweisen. Im Schnitt sind es 2%. Die kleineren Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin müssen nur 0,5% ausweisen. Wo mehr Wind weht, müssen auch mehr Flächen her. Niedersachsen, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Rheinland-Pfalz werden zu 2,2% verpflichtet. Wie die Länder ihr Ziel erreichen, können sie selbst entscheiden. Mindestabstände zu Wohnhäusern sind zum Beispiel weiter möglich. Und die Landesregierungen können auch Tauschgeschäfte mit anderen Ländern eingehen. Wenn sie das Ziel aber nicht schaffen, werden alle bisherigen Abstandsregeln aufgehoben. Das soll Druck machen, mehr Flächen für Windkraft zu reservieren. Die Bundesregierung definiert den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Gesetz als überragendes öffentliches Interesse. Das heißt, Planungen und Genehmigungen werden vereinheitlicht. Zum Beispiel bei der Prüfung, ob seltene Vögel in der Nähe von Windrädern brüten. Bisher gibt es in den Ländern dafür unterschiedliche Regeln. Der jetzt gefundene Kompromiss der Ampel sieht außerdem vor, dass die Ökostromumlage dauerhaft wegfällt. Seit Anfang des Monats liegt sie ohnehin bei 0 Cent. Der FDP war es aber wichtig, die Umlage ein für alle Mal zu streichen. Stromkunden haben über die Umlage jahrelang den Ausbau der Erneuerbaren mitfinanziert. Auf Druck der FDP hat die Ampel auch das Ziel aufgegeben, bis 2035 ein klimaneutrales Stromsystem anzustreben. Die Liberalen halten so ein Zwischenziel nicht für sinnvoll. Es steht auch nicht im Koalitionsvertrag. Erhalten bleibt eine andere Zielmarke. In 8 Jahren sollen 80% des Stroms aus Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse kommen. Aktuell sind es nach Berechnungen von Branchenverbänden knapp 50%. In nächster Zeit könnten aber erstmal wieder mehr Kohlekraftwerke Strom liefern. Der Bundestag wird diese Woche wohl beschließen, dass Energiekonzerne in den nächsten knapp 2 Jahren wieder Kraftwerksblöcke hochfahren dürfen. Das soll helfen, die Gasreserven zu schonen. Das Kabinett hat die Energiegesetze schon beschlossen. Der Bundesrat muss nicht mehr zustimmen.
Die steigenden Energiekosten sind ein wichtiger, aber nicht der einzige Grund für die hohe Inflation, die in Deutschland derzeit bei fast 8% liegt. Und weil alle über die steigenden Preise klagen, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Montagnachmittag Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einem Treffen eingeladen, das den Auftakt bilden soll für eine sogenannte konzertierte Aktion. Der Begriff stammt aus den 1960er Jahren und bedeutet nichts anderes, als dass sich alle Seiten miteinander abstimmen sollen, um zu verhindern, dass die Inflation völlig aus dem Ruder läuft. Nach dem Treffen wurden keine konkreten Ergebnisse genannt, aber es soll weitere Treffen geben. Hans-Joachim Viehweger.
In einem Punkt gibt es für Olaf Scholz und die Spitzenvertreter von Arbeitgeber und Gewerkschaften keinen Zweifel. Die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und die seit der Pandemie gestörten Lieferketten seien kein kurzfristiges Problem. Die generelle Unsicherheit wachse, so Bundeskanzler Scholz.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich diese Lage auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Anders gesagt, wir stehen vor einer historischen Herausforderung.
In den Worten von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und DGB-Chefin Jasmin Fahimi.
Dieses Land steht vor der härtesten wirtschafts- und sozialpolitischen Krise seit der Wiedervereinigung.
Es ist gut, dass wir in dieser Zeit zusammenkommen, denn es ist in der Tat eine Phase eines historischen Präzedenzfalls, in dem es eine gemeinsame Kraftanstrengung braucht.
Und zwar sowohl für die privaten Haushalte als auch für die Betriebe. Dabei müsse man allerdings zunächst ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, welche Krisenfaktoren es denn gäbe, gegen die man dann vorgehen müsse, betont die DGB-Vorsitzende. Eins ist für sie schon mal klar, die Lohnforderungen der Gewerkschaften seien kein Treiber der Inflation. Es sei auch Konsens bei dem Gespräch im Kanzleramt gewesen,
dass in der derzeitigen aktuellen Situation die Diskussion um eine Lohnpreisspirale falsch ist, dass sie einseitig und dass sie einfach faktisch nicht gegeben ist. Dass wir allerdings sehr deutlich und sehr dringend darüber reden müssen, wie die Energiekosten tatsächlich gehandelt werden können für die privaten Haushalte ebenso wie für die Betriebe.
Fahimi hatte im Vorfeld des Treffens einen Energiepreisdeckel gefordert. Dafür solle für jeden Erwachsenen und jedes Kind ein Grundbedarf an Strom und Gas festgelegt werden, für den es dann eine Preisgarantie gebe. Beim offiziellen Statement nach dem Gespräch im Kanzleramt ging sie darauf aber nicht ein. Die Frage, welche Rolle den Tarifparteien in der aktuellen Lage zukommt, griff Arbeitgeberpräsident Dulger auf. Wie Fahimi betont er, dass die Löhne aktuell kein Preistreiber seien. Man habe aber darüber gesprochen, dass ein Teil der Belastungen durch die Inflation für die Beschäftigten in den nächsten Lohnrunden aufgefangen würde. Die entsprechenden Verhandlungen würden allein zwischen den Tarifparteien geführt. Die Politik könne allerdings dafür sorgen, dass von den Lohnsteigerungen mehr im Portemonnaie der Einzelnen bleibe.
Mehr Netto vom Brutto heißt hier die Devise. Wir haben daher eine Beseitigung der kalten Progression vorgeschlagen. Auch die Befreiung von Einmalzahlungen von Steuern und Sozialbeiträgen kann hier eine Option sein.
Im Vorfeld des Treffens war darüber spekuliert worden, dass der Bund einen steuerlichen Anreiz für Einmalzahlungen schaffen könne, was von Bundeskanzler Scholz zuletzt aber bestritten wurde. Scholz selbst äußerte sich nach dem Treffen nicht zu möglichen Maßnahmen. Er betonte:
Wichtig ist mir die Botschaft, wir stehen zusammen. Und wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gut durch diese Zeit kommen.
Scholz kündigte weitere Gespräche an, die dann voraussichtlich im Herbst zu konkreten Ergebnissen führen sollen.
Während die Inflation von fast 8% in Deutschland alle nervös macht, gibt sich die türkische Regierung angesichts einer Inflation von fast 80% noch relativ entspannt. Eine Erhöhung der Leitzinsen soll jedenfalls weiter vermieden werden. Das ist nach Ökonomenansicht zwar das beste Mittel gegen Inflation, doch der türkische Staatschef Erdogan hält hohe Zinsen für Teufelszeug und hat deswegen auch schon mehrere Notenbankchefs gefeuert. Stattdessen ersinnt seine Regierung immer neue Tricks und Kniffe, um die Inflation irgendwie zu umgehen. Zum Beispiel mit Devisengeschäften für Firmen. Wie das gehen soll und ob es etwas bringt, berichtet Uwe Löb.
Der Finanzminister der Türkei, Nureddin Nebati, gibt sich sicher, die Türkei wird bald nicht mehr unter der hohen Inflation leiden, sagte er vor kurzem im Parlament.
Wir haben die notwendige Erfahrung und Ausrüstung, um die Inflation zu bekämpfen. Wir setzen unseren Kampf entschlossen fort und werden die Inflation in kurzer Zeit senken. Dabei setzen wir uns maximal dafür ein, dass unsere Bürgerinnen und Bürger weniger von Preiserhöhungen betroffen sind.
Maximal ist aber erstmal nur die Inflation. Im Juni steigt sie im Jahresvergleich auf den höchsten Wert seit 24 Jahren, fast 80%. Immerhin dreht die Regierung an allen Stellschrauben, die ihr in den Sinn kommen, um die türkische Lira zu stärken, außer an den Zinsen. Erst kommt die sogenannte Lirarisierung. Wer Devisen in Lira eintauscht, bekommt eine Garantie, dass sein Geld nicht an Wert verliert. Es zahlt der Staat. Dann werden Firmen gezwungen, einen Teil ihrer Devisenerlöse aus dem Export in Lira zu tauschen. Der neueste Coup ist es, die Vergabe von Krediten an Firmen zu regulieren. Verfügen Sie noch über eine bestimmte Menge an Devisen, zum Beispiel US-Dollar, bekommen Sie keinen Kredit, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Daraufhin haben viele Firmen Devisen vorsorglich abgestoßen. Zaubertricks nennt das der Wirtschaftsexperte und Kolumnist Barış Soydan in seinem YouTube-Kanal.
Bei den öffentlichen Banken sollen nach dieser Entscheidung in wenigen Tagen 1 Milliarde Dollar umgesetzt worden sein. Deswegen ist der Dollarkurs etwas zurückgegangen. Das haben andere genutzt, um Dollar zu kaufen. Am Ende hält sich das in etwa die Waage, sodass die Wirkung letztendlich verpufft ist.
Im Grunde genommen sind all diese Versuche, den Kurs der Lira zu stützen, hilflos, sagt Gizem Öztok Altınsaç. Sie ist Chefökonomin des Unternehmerverbandes TÜSİAD.
Die Türkei kann ihr Devisendefizit nicht decken. Deshalb hören wir immer wieder von neuen Regelungen, um Devisen zu beschaffen. Das meiste davon zielt darauf, Fremdwährungen von innen her zu bekommen und die Nachfrage nach Fremdwährungen zu verhindern, weil wir kein frisches Geld von außen bekommen.
Frisches Geld von außen wären zum Beispiel Investitionen ausländischer Firmen. Doch die tun sich schwer, in so einem Umfeld zu investieren, erklärt Thilo Pahl von der Deutsch-Türkischen Handelskammer in Istanbul.
Lira wird langfristig weiter unter Druck bleiben und die ständigen Veränderungen des Wertes der türkischen Lira wird weiterhin eine große Herausforderung für die deutschen Unternehmen hier vor Ort bleiben.
Kurzfristig könnten deutsche Firmen allerdings profitieren, meint Pahl. Nämlich dann, wenn türkische Unternehmen wegen der neuen Maßnahmen ihre Devisenreserven auflösen und etwa nötige Vorprodukte auf Vorrat einkaufen. Nach Einschätzung von Wirtschaftsexperte Soydan kann die ganze Entwicklung aber aus einem anderen Grund ebenso gut zu noch mehr Unruhe führen.
Diese jüngsten Maßnahmen betreffen vor allem Unternehmen und Banken. Erst Banken, dann Unternehmen. Da fragen sich jetzt manche, wann auch Privatpersonen an der Reihe sind.
Und sie womöglich gezwungen werden, ihre Euro oder Dollar in türkische Lira zu tauschen. Schon jetzt vertrauen einige ihre Devisen nicht mehr den Banken an und stopfen das Geld buchstäblich lieber zu Hause unters Kopfkissen. Hauptsache, der Staat kommt nicht ran. Denn wenn die Fachleute, Marktbeobachter und Analysten recht haben, ist auch die neueste Maßnahme, die Vergabe von Krediten an Unternehmen zu regulieren, nur ein Strohfeuer. Und weitere Devisenreserven liegen tatsächlich bei den Privatleuten.
Mehr als 40 Staaten und internationale Organisationen haben sich nach zweitägigen Beratungen im Schweizer Lugano zur Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine bekannt. Konkrete Geldzusagen sind damit allerdings noch nicht verbunden. Die ukrainische Regierung beziffert die Kosten für den Wiederaufbau bislang auf 720 Milliarden Euro. Vor Ort reicht das Geld aber oft nicht mal für eine neue Fensterscheibe. Mark Dugge berichtet aus dem ukrainischen Ort Bucha, der vor kurzem noch schwer umkämpft war.
Im Internet erstrahlt das Hotel immer noch in vollem Glanz. Mit Bildern vom Speisesaal, vom Pool und vom Billardtisch. Vorübergehend geschlossen heißt es allerdings auf der Buchungswebsite booking.com. Das klingt fast zynisch, denn vom Hotel ist nicht viel übrig. Ausgebrannte Zimmer, Einschusslöcher in der Wand, haufenweise Geröll. Auf dem Gelände sieht es nicht nur aus wie auf einem Schlachtfeld, es war tatsächlich ein Schlachtfeld. Hotelbesitzer Sergei erzählt, wie sich hier in seinem Hotel ukrainische Soldaten verschanzt hatten, um gegen die russischen Angreifer zu kämpfen. Mehrere Stunden lang lieferten sie sich schwere Gefechte. Am Ende waren 7 russische und 5 ukrainische Soldaten tot. Immerhin konnten die Ukrainer die Angreifer abwehren, sagt Sergei. Ein schwacher Trost. Wir haben die Versicherung angeschrieben. Sie hat uns geantwortet, dass das hier über höhere Gewalt noch hinausgeht. Wir hätten ja die Wahl, Russland vor einem internationalen Gerichtshof zu verklagen. Vielleicht kommt ja finanzielle Unterstützung von der Regierung, aber die hat jetzt im Krieg natürlich andere Sorgen. Er fängt bei der Renovierung jetzt erstmal mit dem Dach an, später kommen die Fenster, Schritt für Schritt, was das Konto eben hergibt. Natürlich hofft er darauf, irgendwann vom Staat entschädigt zu werden. Die ukrainische Regierung hat versprochen, geschädigten Hausbesitzern unter die Arme zu greifen. Doch bisher gibt es dazu noch kein entsprechendes Gesetz, dafür aber viele offene Fragen. Vadim Naumov ist in der Kommune Butscha fürs Bauwesen zuständig, jene Stadt, die wegen eines grausamen Massakers weltbekannt wurde. Naumov bekommt derzeit viele Anrufe. Viele fragen uns, soll ich meine Ersparnisse jetzt in die Renovierung investieren? Dabei ist im Moment noch nicht einmal klar, wie der Wert des Eigentums eigentlich ermittelt wird, wie das Verfahren dann genau ablaufen wird. Wir können den Menschen hier nur raten, möglichst alles zu dokumentieren. Gleich nach dem Abzug der Russen aus Butscha hat er die Schäden untersucht und genau Buch geführt. So verzeichnet Naumov allein über 4000 Glasschäden. Auch der Apartmentkomplex hier am Rande der Stadt ist heftig getroffen worden. Davor steht Fensterinstallateur Juri. Er müsste eigentlich volle Auftragsbücher haben, aber dem ist nicht so, sagt er. Die Leute haben nicht viel Geld. Schau dich mal um, wie viele zerbrochene Fensterscheiben es hier gibt. Hier leben noch einigermaßen gut situierte Leute, aber in den abgelegenen Dörfern, dort wo die Rentner wohnen, woher sollen die das Geld dafür haben? Noch immer sind viele Menschen nicht in ihre zerstörten Häuser zurückgekehrt. Sie finden weiterhin bei Familie oder Freunden Unterschlupf. Oleg ist wieder zu Hause. Der ältere Herr aus dem Nachbarort steht auf dem Bürgersteig und ist ziemlich verschwitzt. Er hilft seinem Nachbarn, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Oleg hat hier fürchterliche Momente erlebt, Dinge, die er mit Worten nicht beschreiben könne. Aber vor dem Krieg kannte ich die Nachbarn kaum. Jetzt sind wir zu einer Familie geworden, sagt er. Auch wenn der Krieg hier Häuser zerfetzt hat, viele Menschen hat er immerhin zusammengeschweißt.
Marc Dugge über den Wiederaufbau der Ukraine, einem Land, in dem die Zerstörung durch den Krieg täglich weitergeht. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Gerd Georgi. Ich bin Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.